Richter 16. Nochmal. Ich hoffe, ich ermüde Sie nicht, wenn ich an dem Schluss des Richterbuches lange hängen bleibe. Hier vorne sind noch Plätze frei. Es hat mir einer vorgeschlagen, es hätte ein Pfarrer eine feine Idee gehabt, dass in seiner Kirche die vordersten Plätze besetzt würden. Er hat die vordersten Plätze gepolstert. Ich glaube, das wollen wir nächstens auch mal machen, nicht? Also, Richter 16 von Vers 29. Und Simson fasste die zwei Mittelsäulen, auf welche das Haus gesetzt war, und darauf es sich hielt. Einen seine rechte und die anderen die linke Hand, und sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern, sterbe mit den Philistern. Und er neigte sich kräftig. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, dass der Toten mehr waren, die in seinem Tod starben, denn die bei seinem Leben starben. Da kamen seine Brüder hernieder und seines Vaters ganzes Haus und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn seines Vaters Manoah Grab zwischen Zora und Esterhol. Er richte aber Israel 20 Jahre. Ich bin mir nicht ganz klar, ob ich heute fertig werde mit der Richtergeschichte. Heute in 14 Tagen ist, was ist da, irgendwas mit Weihnachten. Ist da Bibelstunde? Heute Nachtagen? Ja, heute Nachtagen ist Weihnachten, in 14 Tagen ist Bibelstunde und dann ist die Allianzwoche. Die ist also erst vom 8. ab, weil es immer die ganze erste Woche ist. Verstehen Sie, die Gebetswoche ist vom 8. ab, ist richtig. Und dann geht es also normal weiter. Jetzt möchte ich erst einmal aussprechen, was das für eine großartige Sache sind, dass sie alle hier sind. Es hat ja kein Mensch mehr Zeit, dass sie Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Hier vorne ist ganz, kommen Sie ruhig noch, Ihr Stammplatz, Herr Doktor, ist, also, ja, dass sie, ich muss mal aussprechen, was das für eine schöne Sache ist, nicht? Um die Zeit, da fällt in meisten Kirchengemeinden alles aus, weil kein Mensch mehr Zeit hat, und sie sind hergekommen. Und dann packt mich innerlich eine Angst, dass ich heute Abend auch so rede, dass sie sagen, das hat sich gelohnt, das war Lebensbrot, da war es mitgekriegt. Möge uns der Herr das schenken. Ich möchte Ihnen sagen, dass mir ich zum Schluss drei große Wahrheiten aus dem Schluss der Geschichte Ihnen mitgeben möchte. Drei große Wahrheiten zum Schluss. Das erste, die seltsamen Siege Gottes geschehen durch sterbende Zeugen. Die seltsamen Siege Gottes geschehen durch das Sterben der Zeugen. Bleibe erst beim Simson. Simson hat große Taten getan. Sein Auftrag war, er sollte Israel erlösen aus der Hand der Philister. Die Philister waren schreckliche Kerle. Ein gottloses Pack. Und grausam, nicht? Und sie quälten Israel, das Volk Gottes im Alten Testament. Sie sind rechten Bild der Welt und von Fleisch und Blut und vom Teufel, verstehen Sie? Von all dem, was unserem geistlichen Leben zusetzt. Und er soll ein Befreier werden. Er hat nun große Siege über die Philister errungen. David Allerhand erzählt, wie er mal da steht mit Eselskinnbacken, da liegen sie bei Haufen und so. Aber der größte Sieg war, so steht es hier, dass bei der Toten mehr waren, die in seinem Tod starben, denn die bei seinem Leben starben. Den größten Sieg hatte er, als er sein eigenes Leben mit in den Tod gab. Das war ein Schluss, die Säulen einreißen. Und keine Chance, selber zu entkommen. Riesiger Tempel des Götzen Dagon. Und Bombengötzenfest, Sie erinnern sich, nicht wahr? Ich möchte die ganze Geschichte mal aufräumen. Ein großes Götzenfest zu Ehren des Dagon. Anlass, unser Götze Dagon hat uns den schrecklichen Feind Simson in die Hände gegeben. 3000 Menschen sind da, alle fünf Fürsten der Philister. Die gesamte Prominenz ist anwesend. Nicht? Und dann wird er geholt, er soll die Lieder Israels spielen. Das heißt mal den Psalmen von der babylonischen Gefangenschaft. Da selbst hießen und singen, die uns gefangen hielten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden. Da hießen sie uns singen, die uns gefangen hielten. Das war offenbar so ein besonderer Sport im Altertum, dass man die Gefangenen sagte, singt mal die Lieder eurer Heimat, nicht? Sing mal Lieder vom Herrn Simson, von deinem Gott, der dich in unsere Hand gegeben hat. Ergreifen die Szene, wie er dem Jungen sagt, da nimm mal die Harfe, lass mal los, dem Jungen, der ihn den blinden Mann führt und wer die Säulen abtastet und dann sie packt. Und dann weiß ich, kann mir noch was ausrichten, wenn ich mein eigenes Leben mit dem Tod gebe. Und sehen Sie, wir haben auf der ganzen Strecke, wo wir den Simson begleitet haben, ja immer wieder entdeckt, dass dieser schreckliche Mensch doch eine Menge Züge hat, wo er ein Vorbild Jesu ist. Darf ich noch mal kurz sagen, ich will es nicht müde werden, es zu sagen, dass Jesus uns befohlen hat, such im Alten Testament, das zeugt von mir, das zeugt von mir, das ich muss ein bisschen mein Mikrofon darüber, ich rede in der falschen Richtung, die Mehrzahl der Versammlung sitzt da hinten. Jetzt geht's so, verstehen Sie mich alle? Das Alte Testament zeugt von mir. Und wir haben gesehen, wie der Simson immer wieder ein Vorbild, ein Hinweis, eine Abschattung, ein Wegzeiger auf unseren Heiland ist. Jesus ist wirklich der Mittelpunkt der Bibel. Der Mittelpunkt der Bibel. Diese Richter werden ja Heilande genannt. Wir nennen Jesus den Heiland, nicht? Die werden Heilande genannt. Simson waren Heiland. Aber nie gleich er so sehr dem Herrn Jesus als bei diesem letzten Sieg. Ist das nicht die Überschrift über Golgatha? Jesus hat seinen größten Sieg errungen, als er sein eigenes Leben im Tod gab. Das gilt von Simson und sehen, damit ist die Melodie angeschlagen für das eigentliche Evangelium. Jesus errang seinen größten Sieg, als er sein eigenes Leben in den Tod gab. Man kann ja gar nicht anders als diesen sterbenden, siegenden Simson hinüberschauen nach Golgatha, wo einer sich in der Feinde Hände gibt und sich töten lässt, das Lamm Gottes, das geschlachtet wird, und nun den größten Sieg erringt. Jetzt sehen Sie, ich habe heute Morgen am Schreibtisch gesessen, um diese Bibelstunde vorzubereiten. Ich weiß, dass ich ein anspruchsvolles, nachdenkendes und geistlich interessiertes Volk vor mir habe und dass ich da nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt das deutlich machen, dass der sterbende Heiland, der getötete Heiland, in dem Augenblick, wo er sein Leben selber in Tod gab, wie Simson, der größte Sieger wurde. Wir wollen es erst deutlich machen. Ich überlegte, soll ich irgendwelche Geschichten nehmen, wie Jesus Sieger ist oder so. Und dann wurde mir klar, das kann ich Ihnen gar nicht besser deutlich machen, als durch das, was, Sie können es nachher selber nachlesen, Offenbarung 5 steht. Ich will es Ihnen erzählen. Offenbarung 5. Verstehen Sie mich jetzt? Ich habe nur den Stich. Die Gemeinde liebt es, da zu sitzen, und dann rede ich lieber darüber. Offenbarung 5. Das ist eine fantastische, auch lesen Sie, wenn Sie eine Freude machen wollen, Offenbarung 4 und 5. Wenn Sie Ihnen zu dämlich wird, der Trubel in Ihrem Geschäftsleben oder zu Hause, wie Sie der Kleinkram und so, und nicht und Sekretärin Ärger mit ihrem Chef und alles das, Hausfrauen mit ihren schäbigen Männern und die Männer mit ihren und Frauen. Wenn Ihnen alles zu dumm wird, dann lesen Sie Offenbarung 14. Blick in den Himmel. Ich sah einen Thron und die viel tausendmal tausend Engel drum und die Lebewesen in den Thron und die Ältesten. Und dann hat der Vater ein Buch in der Hand, das versiegelt, eine Schriftrolle, die ist versiegelt. Darin ist der Heilsplan Gottes. Und nun wird durch den Himmelsräume gefragt und über die Erde hin, wer ist imstande, die Siegel zu lösen? Das heißt, wer ist imstande, den Heilsplan Gottes durchzuführen? Und dann heißt es, und niemand wird gefunden. Und ich, Johannes, weinte sehr. Das ist wichtig. Kein Mensch kann die Welt erlösen. Es treten permanent solche auf, die sagen, wir erlösen die Welt nicht. Seit ich denken kann, sind Welterlöser am Wurscheln. Aber es ist danach. Und das in der Bibel steht, es wird niemand gefunden. Das rasiert alle Welterlöser vom Tisch. Verstehen Sie, wie aktuell das ist? Es wird niemand gefunden. Und ich weinte sehr. Ich weiß doch, die Welt ist erlösungsbedürftig. Und dann sagt der Engel, weine nicht. Es hat überwunden und kommen große Worte. Der Löwe aus Juda. Und der muss jetzt auftreten. Und dann ist man gespannt, nicht, dass der Löwe kommt. Das sind viele Bildersprachen. Der Gewaltige. Und dann treten die Engelscharen auseinander. Und ich sah ein Lamm mit der Todeswunde. Ein Lamm. Sehen Sie, die Spannung ist förmlich aufs Höchste getrieben. Jetzt kommt der Gottes Heilsplan ausführt. Jetzt kommt der die Welt erlöst. Nee, die Spannung ist aufs Höchste getrieben. Die Herrlichkeit Gottes da erscheint vor uns. Und dann plötzlich ein umgebrachtes Lamm. Bleibt das Herz stehen. Und im Augenblick, wo dies, also das Bild Jesu, das wissen Sie nicht, Jesus ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wie ein Lamm geschlachtet wird auf dem Altar, so ist Jesus, der Sohn Gottes, auf dem Altar des Kreuzes für unsere Sünde geschlachtet worden. Siehe, da ist Gottes Lamm, sagt er. Und dieses Lamm sieht er. Und im Augenblick, wie in den himmlischen Räumen das Lamm erscheint, und dieses Lamm bekommt das Buch ausgeliefert. Da heißt es, du bist würdig, das Buch aufzutun und zu lösen, deine Siegel. Du kannst den Heilsplan Gottes durchführen. Und jetzt kommen die himmlischen Chöre weiter von den vollendeten Gerechten. Denn du hast uns Gott erkauft mit deinem Blut. Können Sie das mitsingen? Können Sie das mitsingen? Du hast uns Gott erkauft mit deinem Blut. Ich kann singen, Gott sei Dank. Können Sie auch singen. Das wäre, wenn man das mitsingen kann. Und hast uns vor Gott zu Königen, König Gott, stell dir vor. Und Priester, oder Priester, Kutscher, so, nicht mehr. Ja, so steht das da. Zu Königen und Priestern gemacht. Und wie die das gesungen haben, da fällt die ganze himmlischen Heerscharen, das ist also dramatisch offenbar, ein und loben dieser Wirkte Lamm. Du bist würdig zu nehmen, Ehre und Preis und Kraft und Ruhm. Unter allen, wissen Sie, haben Sie mal gesehen, wie Mussolini nach Essen kam, als miterlebt, oder wenn Hitler einzog, oder Kaiser Wilhelm nach Frankfurt kam, und die Sache mal lebt. Was das für Musik und Geschrei und Ehrungen waren und Fahnen, nicht? Und das ist vergeht alles mit Staub. Und am Schluss, Himmel und Erde den Preis geben, als dem Sieger über alles, als dem, der wirklich eine Schar erlöst hat und sie zu Königinnen und Priestern gemacht hat. Das Lamm, das er wirklich all sein Leben in Tod gab und Lamm wurde, daran größten Sieg erfordert. Verstehen Sie, in dieser Offenbarungsstelle macht uns das am deutlichsten. als er sein Leben in Tod gab, als er das Lamm Gottes wurde, als er auf Golgatha einsam starb, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er den Heilsplan Gottes ausgeführt. Da betrat er die erste Stufe dessen, dass er Sieger ist über alle Weltanschauungen, über alle Mächte der Erde, dass ihm am Ende alles zu Füßen liegen muss, dass Jesus sich bleibt ewig ausgemacht. Sehen Sie, das wird in Simson hier vorgedeutet, habe ich deutlich gemacht, dass der größte Sieg erfochten wurde, als der Sohn Gottes sein Leben selber in den Tod gab. Und damit ist nun komme ich immer an das, was so schwierig ist und mir so am Herzen liegt, komme ich an ein Gesetz. Von Simson zu Jesus, die größten Siege wurden erfochten, als die Zeugen ihr Leben selber in Tod gaben. Dann gilt das immer. Das heißt, im Reich Gottes gibt es keine Siege, ohne dass der Sieger dabei sterben muss. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe in der Schule gerade gefehlt, dass wenn eine Biene einen Menschen sticht, dann muss sie sterben. Und der Stachel, da hängt ihr ganzer Leib dran und wenn sie mich piekst, dann kommt sie nicht mehr los, dann reißt ihr ganzer Leib ab und sie muss sterben. Sie kann einen Sieg über mich nur erfechten, eine Biene, wenn sie dabei drauf geht. Verstehen Sie? Das wird beim Simson deutlich, das wird bei Jesus deutlich und das gilt. Und nun muss ich davon reden, es gibt auch ein geistliches Sterben. Und jetzt muss ich von dem geistlichen Sterben reden. Von dem geistlichen Sterben, das die Voraussetzung ist für alle Siege im Reiche Gottes. Es muss nicht körperlich gestorben sein, vielleicht auch je und dann, nicht? Aber es muss geistlich gestorben sein, wenn man im Reiche Gottes etwas haben will, ausrichten will, siegen will. Und jetzt muss ich von diesem geistlichen Sterben reden. Wir haben am Sonntag das Lied gesungen, es kommt ein Schiff geladen. Erinnern Sie sich, es kommt ein Schiff geladen, sein höchsten Wort ist so schön. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit ihm leiden, dazu mit ihm auch sterben. Da ist nicht gemeint, leibliches Sterben. Da heißt, sich in Tod geben. Darf ich Ihnen mal eben sagen, ein ungarischer Pfarrer, den ich nicht kenne, der mal so ein Buch von mir in die Hand kriegt und seitdem schreiben wir uns, hat mir einen gedruckten Weihnachtsgruß geschickt. So ungarisch, wissen Sie, ich kann ungarisch nicht, das ist auch wieder so eine Bildungslücke, wo ich hinpasse, ist im Bettchen. Das ist auch so eine, nicht? Und da hat er bloß auf Deutsch drüber geschrieben. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, Pünktchen, 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 du weißt ja, wie es weitergeht. Dazu auch mit ihm sterben, da sind wir augenblicklich dran, wir Christen in Ungarn. So, verstehen Sie? Diese Pünktchen an dieser Stelle, die sind so erschütternd, die sind so eine, die erzählen eine ganze Geschichte. Er ist in Deutschland. Nicht? Und davon muss ich jetzt reden. Ich habe wiederum, als ich bei meiner Vorbereitung heute an dieser Stelle war, überlegt, wie soll ich jetzt das geistliche Sterben klar machen. Du liebe Zeit, ich überlege, ich bin ganz daran zu denken, aus welchen Trubel sie rauskommen. Nicht? Und jetzt soll ich ihnen klar machen, was geistlich Sterben heißt. Und ich kann es nicht besser, als dass ich es deutlich mache mit dem Kolosserbrief. Und wenn Sie Lust haben, schlagen es auf, sonst lese ich Ihnen vor, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser 3. Da steht im Seite 233 im Neuen Testament. Da heißt es, Vers 3, bitte hören Sie mir zu, ehe Sie lange rumsuchen, hören Sie mir lieber zu einfach. Ihr seid gestorben. Das kriegt also nicht jeder Heini mitgeteilt, sondern es ist denen gesagt, die an den Sohn Gottes gläubig geworden sind. Nicht? Es gibt eine Menge Menschen, denen muss ich sagen, Du nennst dich christlich, aber du bist leider noch nicht gestorben. Du blühst in der ganzen Natürlichkeit. Nicht? Ich habe neulich von einem jungen Pastor gesagt, netter Kerl, aber er ist noch völlig ungestorben. Verstehen Sie? Ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Jetzt geht Vers 5. So tötet nun eure Glieder, so auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, böse Brunst, Lust, Geiz, das Abgötterei. Das ist ja beinahe nichts. Ich brauche doch einem Gestorbenen nicht mehr sagen, nun töte dich. Der ist doch tot, ist gerade Pointe, nicht? Dass hier nebeneinander steht, ihr seid gestorben, so tötet. Da wir, an dieser Stelle können wir lernen, was geistliches Sterben heißt. Geistlich sterben. Was, aber wo sind wir nun mit seinem Leib im Sterben vorgelegt? Geistliches Sterben heißt, dass ich wirklich einmal gesammelt vor Jesu Kreuz gehe und sehe, wie Gottes Zorn den Sohn Gottes tötet und mir sage, dieser Blitzstrahl des Sohnes Gottes gilt mir. Der Sohn Gottes hat ja nichts getan. Das trifft ihn um meiner Sünde wieder. Dieser Todesstrahl, der Jesus traf, gilt mir. Haben Sie das schon mal in Ihrem Herzen anerkannt? Der Todesstreich, der Jesus traf, gilt mir. Und das erkenne ich jetzt an. Ich gebe mich in den Tod. Ihr seid gestorben. Nun stellt sich aber raus, dass das nicht ein einmaliger Akt ist, sondern dass meine Natur von diesem Augenblick ab in einen schweren Konflikt kommt. Ich möchte gestorben sein. Ich möchte heilig sein. Meine Freunde, ihr glaubt nicht, wie gern ich jetzt voll Liebe wäre und voll strahlender Freude und voll Wahrhaftigkeit und voll Reinheit. Aber es ist nichts damit, nicht? Es ist sehr, sehr dünn bestellt damit. Und darum muss jetzt das Zweite kommen, so tötet man. So tötet man. Und sehen Sie, wo man diese Seite des Christenstandes, des Glaubens lernt. Anerkennt, sein Tod ist mein Tod. Und darum will ich mich töten. Wie singen Sie? Wissen Sie? Mich in den Tod geben. Verstehen Sie mich? Religiöse. Verstehen Sie mich? Mich in den Tod geben, da gibt es Siege Jesu. Das gilt nicht nur für Pastoren, sondern es gilt einfach für jeden. Und ich glaube, dass hier einfach fehlt. Wissen Sie, darum sind wir so schwach in unserem Christenstand, weil zu wenig gestorben wird. Man könnte sagen, Mensch, das ist eine miese, bittrige Lehre. Das ist ja eine schreckliche Lehre. Sterben. Da sage ich, Moment mal, das ist ja bloß die eine Hälfte. Denn es geht dann weiter. Galater, jetzt lese ich Ihnen eine Stelle aus dem Galaterbrief, wo die brauchen Sie nicht aufschlagen. Ich lebe, sagt Paulus. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Je mehr ich sterbe, meiner alten Natur, desto mehr kann Jesus mich durchdringen mit seinem Leben und desto mehr lebe ich. Ich glaube, dass ich ein hilfloser Pastor bin, wenn ich diese wichtigen Sachen sage. Als ich in Göttingen Vorträge hielt, da schrie mich ein Theologe an, so geht's nicht. Und da habe ich gesagt, wie schön, dass nach mir junge Theologen kommen, die im siebten Semester schon wissen, wie es geht. Ich hoffe, dass diese Leute Ihnen das mal noch deutlicher sagen können, was ich jetzt so schwer sagen kann. Als ich in meiner Vorbereitung so weit war, verstehen Sie, Ihnen das zu sagen, Jesu Tod anerkennen, ich bin gestorben, es gilt mir. Und darum will ich mich töten, damit ich in dem Maß, als ich mich töte, lebe, mit Jesus lebe. Da habe ich gedacht, ich muss jetzt sofort ein paar Beispiele bringen, die es deutlich machen. Dass nur so die Siege im Reich Gottes erfochten werden. Wie Sie da hinten schläft schon eine ein, da will ich jetzt ganz schnell mit Beispielen kommen. Das erste Beispiel, das ist mein Freund Hans Dannenbaum. Er wird mir nicht übel nehmen, wenn ich mal von erzähle. Haben Sie Hans Dannenbaum noch kennengelernt auf den Tirsig-Drew-Konferenzen? Ein gewaltiger Zeuge Jesu Christi. Ein ganz gewaltiger Zeuge Jesu Christi. War in Berliner Stadtmission. Der Erwin Baum, nicht? Der hatte so einen Bauch. Ich sagte, würde jeder andere so einen Rock tragen. Da fuhr er nur einen Kötter und strich das. Er herkam. Großartiger Kerl aus. Wissen Sie, nicht so ein Männchen, der war ein Mann. Und in seiner Jugend einer von den 12 Aposteln des großen Dichters Stefan George kleingeschrieben, nicht? Und dann durch die Evangelisation von Ernst Lohmann erweckt, eine Wendung 180 Grad in die Bibel hinein und nun wirklich gestorben im alten Leben und ein Zeuge Jesu mit Vollmacht. Und er war sehr befreundet mit Bischof Lilje. Und als Lilje Bischof in Hannover wurde, da sagte er, Hans Dannenbaum, komm herüber und hilf mir. Und dann gab er seine wichtigen Posten in Hannover auf und ging nach, in Berlin auf und ging nach Hannover. Und dann stellte sich raus, dass Hans Lilje doch nicht die Dinge durchsetzen konnte, die er gern wollte. Auch so ein Bischof ist durch anderen Behörden gehindert, wissen Sie? Er wollte ihn zum Landeskirchenrat machen, der eine Presse schlägt für evangelistische Arbeit. Und so blieb nichts übrig, als dass Hans Dannenbaum kleiner Pastor in Göttingen wurde. Das war eine, verstehen Sie, war alles kaputtgeschlagen. Da wäre er besser in Berlin in seiner großen Arbeit geblieben, als Pastor in Göttingen. Und lauter Widerstände. Er ist kurz vor seinem Sterben auf der Tirsing-Ruhr-Konferenz mal gewesen. Und da sagt er den Satz, wenn eine Mutter ihr Kind ins Bett bringt, zieht es aus. Und so macht's der Heiland aus, auch. Er zieht uns Stück für Stück aus, ehe er uns zur Ruhe bringt. Das hat mich erschüttert. Denn ich sah, das war seine Geschichte. Alle Pläne und große Arbeiten, alles war in den Tod gegeben. Und er ist dann heimgerufen worden. Und man konnte sagen, Mann, das war doch schrecklich, dass dieser Mensch aus der großen Arbeit durch eine Fehlzündung nun da in dem Göttingen, Göttingen ist ein rührendes Netz, in Göttingen gelandet ist. Ich weiß, was, wir waren sehr befreundet, was das für ihn für ein Sterben war, bis er Ja dazu sagte. Ja. Jetzt sage ich Ja dazu. Meine Pläne, meine Wünsche, die sind mit Christus gestorben, ich sage Ja dazu. Und in dieser Arbeit hat sich unter anderem ein Professor Naturwissenschaft, Rohrbach, von Herzen bekehrt. Und wenn ich heute überlege, welch eine riesenhafte Wirkung dieser Naturwissenschaftler, der ein Gläubiger Christi hat, ich habe ihn neulich eingeladen, er soll hier in der Staatsbauschule reden, da bin ich Studentenpfarrer. Das war nicht mit Misstrauen, die ganze Schule saß da und die Bauräte. Und wie die von Schritt zu Schritt auf einmal mitten, wie ein Evangelium enthüllte, ganz wissen wie ein Mathematiker, so eiskalt. Aber wie ihn auf einmal aufging, das ist der Weg. Das war überwältigend. Ich kann die Wirkung nicht abschätzen. Aber ich weiß, dass von Rohrbach eine ungeheure Wirkung ausgegangen ist. Rohrbach erzählte mir selber, wie das kam, dass er durch treue seelische Arbeit von Hans Dannenbaum in Göttingen Weg zur Wiedergeburt. Verstehen Sie, wenn ich das, die Wirkung von Rohrbach heute ansehe, von dem Professor Rohrbach, dann sage ich, Hans Dannenbaum, bei deinem Todessterben mehr als bei deinem ganzen Leben. Und ist nur einer von denen, die er zum Glauben geführt hat. Verstehen? Aber Gott musste ihn erst ausziehen, zerbrechen, er musste eigentlich die Scheitern erleben. Er musste die Sterben durchmachen und Ja dazu sagen, und dann gab sie, ist Ihnen ein wenig deutlich, dieses merkwürdige Gesetz des Reiches Gottes. Ich will ein anderes Beispiel, das kennen Sie, aber das kann ich jetzt nicht verkneifen. Und wenn Sie die Geschichte kennen, die kennen Sie natürlich, dann freuen Sie sich, einen alten Bekannten wiederzutreffen. Die Geschichte vom Grafen Pückler, ich pflege zu sagen, nicht der Fürst Pückler, der Erfinder des Pückler-Eises, sondern der Graf Pückler, eine Charge tiefer, zwei Zacken weniger in der Krone, hat seinerzeit die erste evangelische Studentenarbeit ins Leben gerufen, die sogenannte DCSV, Deutsche Christliche Studentenbewegung. Und er war ein gesegneter Mann, aber er wurde dann im Alter, wie wir alten Leute so an uns haben, ein bisschen seltsam oft. Er war zum Beispiel ganz überzeugt, es muss alles Führung sein. Da war eine Konferenz, da waren 1000 Studenten, und da sollte gesungen werden, und da sitzt Bückler da und sagt kein Wort. Und da stößt einer an und sagt, du sagst schon das Lied. Da sagt er, ich brauche Führung, ich muss warten, bis Gott mir sagt, welches. Das war natürlich schrecklich. Da sagt eine Studentin, da sitzen wir in bangem Schweigen, das geht nicht weiter. Kurz eines Tages kam sie drauf, also der Alte muss nun vom Vorsitz weg. Und wie das sollte man nie abwarten, diesen Moment. Das war nun, Dr. Humburg hat von dieser Sitzung erzählt. Diese jungen Leute, die kamen dann und sagten, also, lieber Graf, jetzt gib die Leitung ab an den jüngeren Mann. Und der war ganz konsterniert, das war seine Gründung, er hat es ins Leben gerufen. Er hatte noch gar nicht mit gerechnet, dass das Kind selbstständig geworden war. Nicht? Wie das so geht, ist doch mein Kram hier. Nicht? Und der Begriff war ein bisschen schlecht. Und da wurden die Studenten dann deutlich und haben ihn zur Schnecke gemacht und haben ihn fertig gemacht. Und da hat der Graf kein Wort mehr gesagt, nicht? Und da sagte Dr. Humburg, das ist diese schöne Geschichte, von dem Moment ab habe dieser Graf einen unaussprechlichen Zug im Gesicht gehabt, wie die Studenten so loslegen. Und dann habe er, der mit Graf Bückler befreundet war, Dr. Humburg, wissen Sie den Namen, das war der Leiter der Bekenntniskirche im Kirchen, hat Dr. Humburg den Grafen Bückler hergebracht. Graf, was haben Sie gedacht? Sie sahen so ganz, kann man gar nicht aussprechen, wie der Gesichtszug war. Und da sagt der Graf Bückler, ich habe unablässig bloß noch gebetet, Herr Jesus, halt die Nägel fest. In dem Augenblick ging ihm auf, jetzt muss mein Leben sterben mit Jesus. Wo auch meine christlichen Pläne mir weggenommen werden, jetzt geht es ins Sterben. Und da kann ich bloß beten, Herr Jesus, halt die Nägel fest. Ich bin mit Christus gestorben. Und dann wurde er abserviert, ne? Schweigen. Und dass er von da ab noch eine wundervolle seelsorgerliche Wirkung ausgestrahlt hat. Dass von dem Mann Ströme des Segens ausgingen, von dem er plötzlich aus allem herauskam. Das ist nun plötzlich nach seinem Sterben, verstehen Sie, aus seinem Sterben heraus, da kam die Wirkung. Und ich glaube, das macht Christen, alte Christenleben schön, wenn sie sterben lernen. Wehe, wenn wir es nicht lernen. Nicht junge Leute, denen erlaubt es der Heiland noch, wie die Füllen auf die Weide zu springen. Die dürfen noch auch im Christlichen ihre Pläne durchsetzen, sich so meinen Leitern. Nicht? Aber je reifer wir werden, desto mehr nimmt er uns in seinen Tod. Sie wissen, wie ich in letzter Zeit mich damit rumschlage und wie oft ich Ihnen den Vers sage, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Das ist gemein. Wollen Sie darauf achten, dass in diesem Vers steht, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Nicht ein harter Herr nimmt mich in seinen Tod, sondern der mich liebt über alles, der mich zubereiten will, der nimmt mich in seinen Tod. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann, Herr. Das will geübt werden im Christenstand. Darf ich mal so, lachen Sie mich nicht aus, wenn ich nochmal von meiner Mutter spreche. Ich habe mich manchmal gefragt, worin lag das Geheimnis dieser Frau, die ihn als Fachfrau in Frankfurt einen unerhörten Einfluss ausübte und später als alte Frau in einem Dörflein eine Stunde von der Bahn weg. Eine Wirkung hatte das, unablässig Gäste da waren, Studenten, Professoren, Leute aus aller Herren Länder. Diese Frau kam. Und dann ging sie in die Küche und hat den Pfannkuchen gemacht. Und spielte nicht Patriarchin. Worin lag namlicher Einfluss auf ihre Kinder? Nicht wahr? Wir drei Söhne, Johannes Busch, Friedrich Busch und Wilhelm Busch, wir haben sie glühend verehrt. Wenn die was sagte, das galt. Das galt.
Nicht so?
Schon das galt, weil sie Vollmacht hatte. Nicht? Und ihre Schwiegerkinder, nicht? Wie leicht, ich möchte jetzt nicht herumfragen, wie viele Schwiegermütter hier sind, die Krach mit Schwiegertöchtern haben. Und alle Schwiegerkinder hingen glühender Liebe an ihr, mit glühender Liebe. Und ich habe mich gefragt, worin lacht der Einfluss? Und dann kann ich nur sagen, er lacht darin, dass sie eben gar nicht herrschen wollte. Dass sie gar nicht regieren wollte. Denn das wollte sie nicht. Da war alles eigene Regieren wollen in Tod gegeben. Und darum hatte sie sie. Hatte sie Macht über Menschenherzen. Oh, ihr Lieben, die ihr also, nun jetzt rede ich mal mit Schwiegervätern und Schwiegermüttern und so, ne? Da will man die Kinder noch an der Strippe behalten, so, ne? Das geht schief, das endigt mit Krieg und Kriegsgeschrei. Glauben Sie mir. Aber wenn Sie sterben können, ich will jetzt nichts mehr als lieben. Heiland, nimm mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was ein Reich nicht kann erben. Und dann gibt uns Gott Macht über Menschenherzen. Ich muss ihn vom Sterben, ich habe mir schwer überlegt, Geschichten, Beispiele. Verstehen Sie, ich hätte so gern ein Beispiel von irgendeinem Kaufmann oder so, was das heißt, nicht? Das geht alles so in den pastoralen Bereich, was ich erzähle. Und die können sagen, ach Mensch, da habe ich gedacht, so, jetzt kommt eine schöne Geschichte noch von Kaufmann. Ich habe also einen Freund, der heißt Hans Nüsch. Ein wundervoller Kerl, Schweizer. Geld und so, der hat einen wunderbaren Wagen. Hat so ein paar Stickereien und Stickereien verkaufen sich im Ausland augenblicklich, also großartig. Und der kam ihm auf dieses Thema, damit er aus seinem Leben erzählt. Wie Gott ihn von Jugend auf das Sterben gelehrt. Und erlauben Sie mir, dass ich mir eine von den Geschichten weiter erzähle. Ich denke, er nimmt mir es nicht übel. Da sagt er, wir waren eine größere Kinderschar, ich war der Älteste. Und ich wollte so schrecklich gern Lehrer werden. Sie waren sehr einfache Leute, nicht? Also wir waren einfache Leute, arme Leute. Und das wäre also traumhaft gewesen, ich möchte Lehrer werden. Und alles drauf, in der Schule gelernt nicht, damit er wenigstens, damit er nachher, die hatten so, wie nennt es da so, Seminar, nicht, in der Schweiz. Und dann, gerade wer von der Schule kommt, und nun soll das losgehen. Und sein Vater sagt, jawohl, du bist Lehrer, da stirbt ganz plötzlich sein Vater. Es war eine fromme Familie. Und Mutter sagt, ich weiß, dass ihr mir jetzt nichts geben könnt. Aber ich werde in Ferien arbeiten und mein Geld verdienen, dass ich das Lehrerseminar besuchen kann. Und da sagt die Mutter, mein lieber Sohn, Gott hat dich an eine Stelle gestellt, wo du nicht bloß an dich denken darfst, sondern du musst jetzt, war ja arme Welt damals, du bist der Ernährer für die Familie. Du kannst nicht nur deine Laufbahn machen, du musst für die kleinen Geschwister aufkommen. Es hilft nichts, du musst morgen früh in die Fabrik. Er sagte, kann ich nicht sagen, wie meine Welt zusammenbrach. Lebenswünsche, ein Schwert ging durch meine Seele. Und in einem Augenblick steht ein junger Kerl im Grunde vor der existenziellen Entscheidung seines Lebens. Er kann sagen, ich denke ja nicht daran. Mach für die Kinder Sorgen, wer will, bist du ja da. Ich verlange von euch nichts, aber ich will meine Laufbahn durchbringen. Nicht? Den Weg konnte er gehen. Und er weiß, da geht ein viertes Gebot, du sollst Vater, Mutter ehren. Er hat es mir so ausgedrückt, das ist herzbewegt, da war mir der Termin erschlug. Wilhelm, da bin ich an den Haag hinausgegangen und habe ein paar Tränlein geweint. Und dann ging ich am nächsten Tag in die Fabrik. Wissen Sie, da ein paar Tränlein, der Junge nicht am Haag und dann in die Fabrik. Da waren Sterne begraben, alle seiner Wünsche. Und dann hat es ihm Gott gelingen lassen, dass vom Schiffli-Bub heute zum reichen Fabrikanten wird. Und nun kann er im Großen das Reich Gottes fördern. Ich glaube, es gibt kein Reich Gottes Werk, was er nicht Das Weigel ausstellt niemals, wenn das Lüsch nicht gewesen wäre. Ich kann nicht sagen, wieso, aber der hat das also gewissermaßen aufgebaut, nicht? Und kennen Sie schon eine Geschichte? Da war ich mal in Straßburg und da ist so ein wundervoller innerer Missionsfahrer. Und die sind sehr arm, die Elsässer. Und da steigen wir seinen Wagen. Sagt, das ist ein schöner Wagen, ein Peugeot. Sagt er, ich habe einen Mercedes, den habe ich von einem Freund aus der Schweiz, von Hans Nürsch. Ja, sagt er, was meinst du, wo ich meinen Wagen her habe? Den hat er auch bezahlt. Da habe ich gedacht, oh Herr, wo hat er überall seine Finger in allen Reich Gottes Unternehmungen drin? Verstehen Sie, hat es ihm Gott geschenkt, ein Leben, wo er das, was er eigentlich wollte, verstehen Sie, weiterschenken, so hat ihm das Lehrerberuf vorgestanden. Ich muss schließen, hat man den ersten Teil gehabt. Wollen Sie was mal mitnehmen? Die seltsamen Siege im Reiche Gottes geschehen durch Sterben. Und je mehr wir uns von Gott im Sterben führen lassen, desto gesegnet wird unser Leben. Setzen Sie nicht Ihren Willen durch. Setzen Sie nicht Ihren Willen gegen Gott durch. Je mehr wir sterben mit Jesus, desto gesegneter Leute werden wir. Es gab früher diese deutsche christliche Studentenvereinigung, eine gläubige Studentenbewegung, die von Studenten selber geleitet wurde. Und im Dritten Reich wurde die verboten und dann gab es bloß noch kirchliche Studentenarbeit. Und nach dem Krieg war die Frage, fangen wir wieder an? Und dann hat man gesagt, nein, wir bleiben jetzt kirchlich und so kriegt jede Universität einen Studentenpfarrer und der sammelt eine Studentengemeinde. Die Studentenpfarrer haben folgende Theologie. Alle, die getauft sind, gehören zur Studentengemeinde. Ob sie sich anmelden oder nicht. In Göttingen sind 8000 Studenten, davon sind 7899 getauft. Das ist also die Studentengemeinde. Nicht? Da darf gar nichts anderes mehr sein. Und das ist natürlich ein, verstehen Sie, das ist so volkskirchlicher, verfließener Laden. Und da hat Gott eine Erweckungsbewegung der Studenten geschenkt, die heißt Studentenmission. Das ist eigentlich die alte DCSV. Die ist so verfolgt worden schon, nicht? Aber sie lebt. Sie lebt wie alles im Reich Gottes, was in klaren Bahnen geht. Und einer unserer Freunde, ein früherer Leiter von mir, ist in Göttingen. Seine Mutter sitzt jetzt hier und ich gratuliere ihr zu diesem Sohn. Der ist jetzt Leiter dieses Kreises und die wollten Evangelisation machen und luden mich also ein. Nun müssen Sie denken, Studenten, nicht? Die sind so. Der liebe Gott weiß alles, ein Student weiß alles besser. Und da evangelisieren, das ist grausam. Und das war Ihnen völlig klar vorher und darum ist mit viel Gebet vorbereitet worden. Ein kleiner Kreis von 40 Leuten, nicht? Und dann haben sie Plakate, so großartig, und wir haben ihnen ja auch Geld geschickt, und alle Freunde haben ihnen Geld geschickt. Da haben sie großartige Plakate von allen Läden, grinste mich mein dämliches Gesicht an, nicht wahr? Wilhelm Busch redet zu Studenten. Und sie haben auch den Studentenpfarrer eingeladen, hat ihnen gesagt, ach, lasst euch Quatsch bleiben, da kommen 40 verkrampfte Leutchen zusammen, das lohnt sich nicht. Und so wurde die Chance für uns taxiert, dass 40 verkrampfte Leute zusammenkommen. Wir hatten sehr Angst. Und dann bin ich, ich fuhr am Mittwoch, nach der letzten Bibelstunde, am nächsten Morgen fuhr ich los. Der Uli Pazani holte mich am Bahnhof ab, er hatte sich einen Leihwagen für 3 Tage genommen. Er sagte, das ist so eine Schlacht, da müssen wir beweglich sein, nicht wahr? Und nun kutschierte er rum, großartig. In dem Leihwagen da vorne, ein paar Bibelsprüche hingegen, die einem trösten, wenn man einstieg. Und dann brachte er mich, konnte gar nicht mein Hotel, gleich in eine Mitgliederversammlung, eine Mitarbeiterstunde. Da ist ein Architekt, der sein Atelier zur Verfügung stellt. Schöner Raum, da saßen sie also Studenten und Studentinnen. Und dann habe ich ihnen eine Bibelarbeit gehalten über das schöne Wort, nicht wahr? Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sondergerechtigkeit. Und ihr werdet ein- und ausgehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ich sage, ich wünsche euch, dass wir kein verklemmtes Häufchen sind, sondern göttliche Vitalität haben und alles überrollen hier in Göttingen. Und dann bekamen wir alle großen Mut und dann wurde wieder gebetet und abends ging in den Hörsaal. Großer Hörsaal. Und Dann war also zu allgemeiner Erstaunlichkeit, wenn du über die Balzane runterkommst, ist alles voll, alles rammelvoll, nicht wahr? Wir holen noch Stühle, schleppen sie Stühle. Da kam der Hausmeister, der Bedell nennt man das, von der Universität, und sagte, ich kenne Sie noch von vor 3 Jahren her. Sie machen immer so eine Unruhe hier, aber schön, sagt er. Aber wissen Sie, das ist ein altes Gebäude, das darf nicht so ein Saal so belastet werden. Was dann schön, wie ich da, ich durfte erst im letzten Moment reinkommen, wie ich dann reinkam, dann war das, wir sind in vollen auf dem Podium, hatten die Stühle gestellt, auf dem Treppen am Podium, in Türen standen sie, und das war eine herrliche Sache. Aber nun merkte ich bald, dass da auch ein gräulicher Widerstand ist. Ganze Gruppen, die sich dann laut unterhielten oder lachten oder das Ding so bewusst störten, nicht? Und sie können ja meine Nervosität, nicht wahr? Und es war grausam. Ich habe also gemacht, wenn ich nichts merkte, und da reingeredet. Und nun hatte ich also ein Thema, was die Leute aufregt. Gewissheit als Prinzip. Ich sagte, die Leute meinen, Christentum wäre so eine vage Sache, das weiß keiner recht, was das eigentlich ist. Ich möchte euch sagen, die Bibel fließt über voll Gewissheit. Objektive Gewissheit, dass Gott Leben sich offenbart hat und Heil gibt, und subjektive Gewissheit, dass man wissen darf, ich bin errettet, ich bin angenommen. Und nicht, weil da ist kein Lied und Gebet oder das in meiner Rede, sondern eine Vorlesung. Und ich durch den Tumult setze mir zu der Tür. Also es war schrecklich, wie die Kerle mich andauernd so angrinsten und sich zuwinken, wenn ich was sagte. Ich war, die sind natürlich auch meine Sprache gar nicht gewöhnt, können Sie sich vorstellen. Andere hörten sehr aufmerksam zu. Aber die meinten, es waren vielleicht 600 Studenten, das ist eine große Zahl, nicht wahr? Das ist eine unerhörte Versammlung für eine Universität, wo so viel los ist. Und dann, wie man rausströmte, dann hatte ich den Studenten gesagt, den Gläubigen, verteilt euch im Saal, sprecht die Leute schon gleich an, redet mit ihnen im Rausgehen, und die werden sofort natürlich sagen, ach, so geht's nicht in dieser Pfarrer Busch, dann müsst ihr sofort sagen, ganz klar, so geht's nicht, das ist ein Heini, aber was er gemeint hat, was meinen Sie denn davon? Ich sage, lasst mich fallen, lasst mich, desavouiert mich ruhig, nicht? Niemals über mich diskutiert. Und dann sagten sie, am nächsten Mittag kamen wir zusammen, dann sagten sie, das wäre so ein guter Rat gewesen. Denn alle hätten natürlich angefangen, weil er von der Nase oder keine Haare mehr. Also ich meine, verstehen Sie? Ja. Also, ich habe jetzt falsch gesagt, verstehen Sie? Alle setzten da an, was für eine Sprache ist das, und so primitiv geht's nicht. Und sie setzten alle bei mir an, und sie alle sofort, ja, da hat er ganz recht, aber wie ist das nun mit Jesus? Und mit der Gewissheit, ist das wahr oder nicht wahr? Und dann kam es zum Thema. Und das gab einen solchen Sturm, was mich, also das möchte ich der Gemeinde sagen, was mich namentlich beelendete, den Widerstand leisteten eigentlich Theologen. Trotzdem ich gar nicht sie angriff oder so. Der Unglaube kommt heute von der Theologie her. Nicht? Es war grausam. Nun hatte ich ein Team, eine Studentensekretärin, für die haben wir mal gebetet, die war im Osten mal im Gefängnis, als sie mit mir rübergereist war, Eva Maria Marschall, und ein junger Pfarrer, Wolke, der gerade sein Examen ist gemacht, ein junger Theologe. Und die waren zur Seelsorge mitgekommen, und wir hatten im Hotel 3 Zimmer extra belegt für Seelsorge. Und alles war, werden Leute kommen, du liebe Zeit, nicht? Student, bis er sich aufmacht. Und jetzt darf ich Ihnen sagen, wir hatten vormittags und nachmittags keinen Augenblick für uns. So kamen Studenten und Studentinnen an, um zu fragen, was soll ich tun, dass ich sehe. Ich bin nicht sehr geeignet dafür, wenn sie mit so Problemen kamen. Dann sage ich, also Fräulein, haben Sie das schon angehört, Fräuleinchen, Sie haben schrecklich verkrusten Kram. Kommen Sie mal eben mit, dann wurde zu Eva Maria Marschall rübergetan. Ich ging runter, holte den nächsten ab, nicht wahr? Der hatte vielleicht, also, der fing mit Ollen Jöte an. Da sage ich, hören Sie mal, da habe ich so einen jungen Mann, der steht der Sache näher, taten zum Wolke. Und dann kam der Nächste, der hatte brutal zu fragen, soll ich tun, dass ich selig werde? War dann einer für mich, nicht? Und wir waren also, das ging zu wie beim Zahnarzt, sage ich Ihnen, nicht wahr? Einfach Seelsorge, war ganz wundervoll. Da passiert es natürlich auch mal, dass dann einmal so ein ganz wilder junger Theologe, der schon Gefreiter ist, Assistent bei so einem Professor, bei mir erschien, und ich sag schon, wie ich im Fahrstuhl mit hochnahm, wir waren im 3. Stock, und ich musste mein Portier immer abholen, die Kerle. Da guckt er mich schon so böse an. Ich dachte, der frisst mich also tot sicher jetzt auf, nicht? Und netter Kerl, so. So möchte ich aussehen, wie der aussah, wissen Sie so. Und dann fing er gleich an. So geht's nicht. Ich sage, hören Sie, dieser schöne Satz ist nicht originell. Der kommt auf meinen Grabstein. Den hab ich schon als Wandspruch in meiner Garage hängen. So geht's nicht. Das wird ein Leichentext für mich mal. So geht's nicht. Luther hat gesagt, ja, das gibt keine Gewissheit in dem Sinn. Und Professor Karl Barth hat gesagt, da wurde er zitiert seitenlang. Und Bultmann hat gesagt und Käsemann hat gesagt. Ich sage, hören Sie mal mit Ihren Kirchenvätern Vergangenheit und Gegenwart auf. Wie wäre es denn, ich will auch mal mit Luther ankommen. Luther hat gesagt, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Wie wäre es, wenn wir die Bibel aufschlügen und fragten mal, was da steht über Gewissheit? Ja, sagt er, das geht nicht. Also dann, das muss dann erst exegesiert werden und womöglich kommen Sie mit Stellen, die gar nicht echt sind. Und ich sage, jetzt habe ich dich, Mensch. Also wir können zwischen uns nicht mehr die Bibel hinlegen und fragen, was steht da, sondern bloß noch deine Kirchenväter. Das ist moderne Theologie. Und das geht in die Gemeinden. Ich bin nur froh, dass in den Gemeinden noch gläubige Leute sind, die so einen kleinen Theologen dann auch zurechthelfen können, dass zum Glauben kommt. Nicht, wir haben die Brüder in Essen ja auch zurechtgeholfen. Nicht sie, sondern vor ihnen die Generation, die mir viel geholfen haben. Aber da muss man für beten, wirklich. Da muss man für beten für diese jungen Theologen. Was denen für ein, wissen Sie, ich habe ja mir immer wieder vorgenommen, ich möchte nicht so arg hetzen, aber ich muss jetzt sagen, ich möchte nicht hetzen, aber ich möchte es Ihnen aufs Herz legen. Da kommt ein Heer von ungläubigen Leuten auf die Gemeinden losgezogen. Nicht? Und wenn Sie sagen, dann treten wir aus der Kirche aus und gehen in Freikirchen, geht ihr genauso zu. Geht genauso. Lieben Freunde, da kann man nur einfach beten und Gott bitten, dass er also da Erweckung schenkt. Und darum wurde mir meine Evangelisation umso wichtiger, verstehen Sie? Und der Pedell sagte, jetzt geht's bis 12 Uhr im Treppenhaus, im Foyer, überall waren sie. Also, das war so Verbindungsstätten mit ganz neuen Schmissen. So geht das doch nicht. Was sind Sie denn? Ich bin auch Theologe. So geht es doch nicht, dass Jesus für Sünder starb. Nee, ich sage das. Wo steht das denn in der Bibel? So fragt er mich, wo steht das in der Bibel? Jetzt sage ich es ihm im Römerbrief, der sagt, da wo steht, hat doch Jesus nicht gesagt, doch, das hat Jesus selber gesagt, dass sein Leben gebe für Erlösung für viele. Och, da müsste man feststellen, ob ich das zu verstehen wäre. Verstehen Sie, so, das wird angehen, Pastor, nicht? Oder dann so, aber alle möglichen Fakultäten, nicht? Also es war alles da. Es war für mich nur schmerzlich. Ich habe diesem Theologen gesagt, statt dass ihr auf dem Knie liegt und mit Beten und Flehen dahinter seid, fallt ihr mir in den Rücken. Na, der Erfolg war, dass am nächsten Abend einfach der Saal nicht reichte. Wir nahmen einen zweiten Hörsaal dazu, der Kappel voll nicht war und er wurde übertragen und die Störungen waren noch munterer und die Diskussionen und Gespräche draußen so. Ich habe einem gesagt, es geht nicht ohne Bekehrung. Mein Lieber, es geht nicht ohne Bekehrung. Der stand im Treppenhaus, Universität, da stand er da, fing an zu heulen wie ein Hund, wie ein Wolf. Ich konnte nicht mehr, ich war mit Nerven fertig, rannte rauf, Wolke, kommen Sie mal her. Das war mein Seelsorgehelfer. Mensch, komm, da stand er und heulte wie ein Wolf. Was ich bekehren soll, wissen Sie, was ich bekehren soll. Also, wissen Sie, da spürten Sie was, dass Sie an der äußersten Front des Reiches Gottes sind, nicht? Ich kam nach Hause, ich sag, Frau, jetzt bin ich für ein paar Wochen krank einfach, nicht? Und da der Wolke nahm, dann in Schutz und dann am dritten Tag, da denken Sie, jetzt müssen wir einen zweiten Hörsaal nehmen. Allgemeines Entsetzen. Es langt auf einmal wieder der Hörsaal. Er reicht. Es ist wie am ersten Tag. Diese Widersacher, die hatten auf einmal gemerkt, Mensch, wir füllen den im Saal, wir machen das wichtig, jetzt bleiben wir weg. Nicht? Normalerweise war ich mit meinen 600 Mann wieder zusammen, aber es blieben fast alle Theologen weg. Und nun hatte ich 600 Studenten. Und dann war es wunderschön. Mit denen konnte ich richtig vom Seligwerden reden. Und die gingen ganz anders mit. Aber wie das zu Ende war, wir kamen raus, stand die ganze Bande im Flur um. Jetzt geht die Diskussion weiter. Nicht? Sie hatten mir den Saal nicht füllen wollen, aber den Krieg und Kriegsgeschrei des Evangeliums sollte weitergehen. Na, es ging weiter. Die Studenten machen das großartig. Ich kann Ihnen sagen, Nicht wahr, wenn so ein Student kommt und fragt, soll ich tun, dass ich selig werde, so ein Physiker, und endlich damit, dass er niederknien und er betet, Herr Jesus, ich will von heute ab dir gehören. Ein Kerl, ein Philosophiestudent, der sich also um dich selber drehte, wie ein Hund, der sich in Schwanz beißt, nicht? Der in meiner Seelsorge, und ich konnte nicht weitergeben, weil alles schon besetzt war, so. Und ich musste also anhören, ich sage, Mensch, Sie machen mich wahnsinnig. Verstehen Sie nicht, weil, ist eine Nase, ja, aber was ist eine Nase? Und verstehen Sie, ich könnte stundenlang weiterreden. Und schließlich bin ich wild geworden, auch angeschrien, nicht wahr, als er in die Hölle käme, mitsamt seiner Philosophie, dass Jesus ihn retten wollte, und hat geholfen, hat wundervoll geholfen. Als ich abends um 12 Uhr, halb 12 in mein Hotel kam, am letzten Abend, da war ich noch mit ein paar Studenten mitgegangen, mit so ein paar jungen Theologen, das war so herrlich. Die standen erst so, dann habe ich ihnen einfach erzählt, was ich im Reich Gottes erlebt habe. Und es war so schön, da haben sie mich nachts in mein Hotel begleitet und gesagt, war der Höhepunkt einfach. Versteht, das sind so arme Kerle, die schreien ja auch nach dem Leben. Nein, das ist furchtbar. Kurz und gut, als ich mal 12 in mein Hotel kam, sah der Portier, ist ein Brief für sie abgegeben worden, von diesem Philosophiestudenten. Ich reiße ihn auf. 3 Seiten noch einmal oder 4, so ganze philosophische Eiertänze. Und dann kommt, und das habe ich jetzt alles überwunden. Endlich habe ich eine Mitte meines Lebens gefunden. Ich bin von mir selber frei. Ich habe wieder Kontakt mit Menschen. Ich habe Brüder gefunden. Ich werde mit auf die Freizeit gehen. Ihr im Herrn Jesus Christus verbundener Volkmar, so und so, nicht wahr? Wissen Sie, einfach Kerle in 3 Tagen radibum umkehren zum Glauben kommen. Aber das ist der Teufel, das ist recht, das können Sie denken. Morgens, wie ich mich anzog, am Samstagmorgen nach Hause zu fahren, da habe ich mich gefragt, während ich mich rasiere, ja, war das nur ein Sieg oder was eine Niederlage? Eine Evangelisation, wo am letzten Tag wieder weniger sind, das ist nach meiner Erfahrung eine Pleite, nicht? War das nur ein Sieg oder eine Niederlage? Ich rasierte mich und musste selber lachen, weil ich mir darauf keine Antwort wusste. Ich hatte nur das Gefühl, ich bin 3 Tage in einer grauenvollen Schlacht gewesen. Ich bin nicht zum Atem gekommen. Na, nun war ich rasiert, mein Koffer gepackt, runter. Da läuft mir der kleine Hotelpage in den Weg. Der trug Kreuz auf der Weltkugel und zieht mein Buch raus, Spuren zum Kreuz. Sagt, da habe ich in der Buchhandlung gekauft. Schreiben Sie mal noch einen Spruch und Autogramm da rein, nicht wahr? Auch so wie ein netter Hotelboy, so ein 16-jähriger netter Kerl. Nicht? Ich schrieb was rein, ich gehe in mein Frühstückszimmer. Da fliegt die Tür auf und da kommt Uli Pazani und ein Freund. Ich sage, setzt euch hin, Frühstück. Ich machte mein Ei auf und sagte, ich bin eigentlich nicht ganz klar darüber, war das nun ein Sieg oder eine Niederlage? Was habt ihr für einen Eindruck? Und da lachten sie und sagten, das war ein ganz großer Sieg. Es haben sich 64 Mann eingeschrieben, eine Freizeit mitzumachen. Und was ist das für eine wundervolle Arbeit? Gleich im Anschluss der Evangelisation, Samstagmittag, fahren sie raus zu einer Freizeit, wo nun Eva Maria Maschak, Wolke und noch einer Bibelarbeit und Seelsorge treiben. Nun müssen Sie sich denken, die müssen also ganz kurzfristig entschließen, aufgrund der Evangelisation, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Evangelisation, Samstag mit zur Bibelfreizeit. 74 Studenten fahren mit. Das ist ja wundervoll, nicht? 74 Kerle, die sich aufmachen aufgrund von 3 Vorträgen. Gehen wir mal in diese. Und darum habe ich sie am Sonntag aufgerufen, da muss man beten dafür. Nun warte ich natürlich auf einen weiteren Bericht. Und dasselbe war nun in Hamburg durch meinen Freund Bürki. Was ist das für eine Arbeit, wissen Sie? Denn das ist doch klar, dass es ein Unterschied ist, ob soll ich mal sagen, ein kleiner Junge sich bekehrt, das ist eine Herrlichkeit vor Gottes selber. Aber in seiner Wirkung, ob so ein Jurist oder Industrieller oder so ein Mann, der nachher in Führungsposition ist, ob die gläubige Christen werden. Verstehen Sie? Das ist für unser Volk so wichtig, dass die Leute in Führungsposition Evangelium kriegen. Und für diese Studentenmission, da möchte ich also einfach, wissen Sie, werben und na, ich habe der Eva Maria Mascher gesagt, 9 Jahre machen wir mal 3 Kollekten bei eurer Zentrale. Nicht?